MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher und Zuseherinnen, zu dieser Ausgabe des MENA Watch Talks. Mein Name ist Florian Makel und mir ist es wieder eine große Ehre, heute Thomas von der Ostensacken begrüßen zu dürfen, mit dem wir wieder über die Situation im Iran und in der Region, in der weiteren Region sprechen werden. Heute ist uns Thomas aus Frankreich zugeschaltet. Also in diesem Sinne, hallo Thomas, schön, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast.
Ja, guten Morgen.
Ja, sprechen wir also wieder nachdem wir schon wieder ein paar Wochen her sind, seit unserem letzten Gespräch, sprechen wir über die Situation im Iran oder über mehrere der Schauplätze dort. Fangen wir vielleicht im Iran selber an oder mit dem Iran selber. Da gibt's diese Woche lauter Meldungen von Trump, der plötzlich eine neue, unter Anführungszeichen, Strategie entdeckt hat oder anwenden will. Neuerdings setzt er auf ökonomisches Strangulieren des iranischen Regimes, also auf Wirtschaftssanktionen, selbstverständlich, wie es die Welt noch nie gesehen hat, und die größten und die schlimmsten und die härtesten und alles das, selbst alles nur Superlative natürlich. Ist das eine Strategie und vor allem zu welchem Zweck? Das weiß man ja immer noch nicht, oder?
Ja gut, Sanktionen sind eine Taktik, sagen wir mal, weil sie müssen ja auch wieder, Strategie braucht ja ein längerfristiges Ziel. Wenn sie als Alternative zu einem Krieg, den man geführt hat, jetzt plötzlich ins Gespräch kommt, nachdem ganz offensichtlich man militärisch seine Ziele nicht erreicht hat, sind sie ein Zugeständnis von Schwäche und davon, dass eben man militärisch zumindest keines der im März und Februar erklärten Ziele in irgendeiner Weise erreicht hat. Der Iran obliegt ja schon seit Jahrzehnten einem ziemlich heftigen Sanktionsregime. Also die Frage, ob man da jetzt wirklich nochmal derartig die Schrauben anziehen kann, sollte mit vielen Fragezeichen versehen werden, ganz besonders, weil der Haupthandelspartner des Iran ist China. Also und China hat schon klar gemacht, dass es sich nicht von diesen Ankündigungen beeindrucken lassen wird. Es ist ja auch bald ein neues Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi anvisiert. Und wenn China sich daran nicht hält, Indien sich nicht daran hält, dann sind diese Handelssanktionen zumindest nicht ganz so schlimm wie angekündigt. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, dass der Iran hat ja auch weiter Nachbarländer angegriffen, auf niedrigschwellig. Eins davon sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die immer einer der ganz wichtigen Drehpunkte für den iranischen Außenhandel war, sowohl legal wie auch illegal. Letzte Woche haben die Arabischen Emirate angekündigt, dass sie alle Aktivitäten für den Iran einstellen. Das heißt, sicher würden diese Sanktionen den Iran treffen. Das ist keine Frage. Ob sie da zu dem Ziel führen, dass da jetzt auf Trump True Social erklärt worden ist, sollte man, wie gesagt, mit vielen Fragezeichen verbinden und im Hinterkopf auch haben, solche Sanktionen treffen immer zuallererst die Bevölkerung. Also die Situation der Menschen im Iran, die man ja eigentlich befreien wollte, laut Ankündigung Ende Februar, hat sich in den letzten Monaten nochmal dramatisch verschlechtert. Die Währung verfällt weiter, Lebensmittelpreise sind weiter gestiegen und Elektrizitätsversorgung ist schlechter geworden. Das heißt, was man zumindest im Hinterkopf bei so etwas immer behalten muss, ist, die da als erstes die Leidtragenden sind die Menschen im Iran und nicht das Regime. Das kennen wir aus anderen Sanktionsregimen, etwa im Irak in den 90er Jahren oder anderswo.
Es macht ja auch nicht unbedingt den Eindruck, als ob das irgendwie koordiniert wäre, nachdem Trump ja auch nicht seine Politik mit irgendwelchen anderen Ländern zu koordinieren pflegt, scheint doch diese Maßnahme der Vereinigten Arabischen Emirate nicht mit Trump irgendwie abgesprochen oder koordiniert worden zu sein, sondern war offenbar eine mehr oder minder unmittelbare Reaktion auf iranischen Beschuss.
Gut, und wichtig ist natürlich auch, solche Frage. Sanktionen, um zu wirken, müssen ja eigentlich, also das sind ja, also unilateral verkündete Ad-hoc-Sanktionen des Präsidenten. Normalerweise gibt es Sanktionen, die der Kongress verhängt. Man darf ja auch immer nicht vergessen, dieser Krieg wird ja eigentlich laut amerikanischer Verfassung müsste der Kongress zustimmen, müsste mit dem Kongress und dem Senat in den USA Schritte abgesprochen werden. Das wird ja alles ganz schlicht und ergreifend aus Tageslaune von der Exekutive entschieden und auch ohne Absprache mit anderen Partnern. Also früher waren ja Sanktionsregime etwas, das wurde mit EU-Partnern, NATO-Partnern, anderen Ländern abgesprochen und dann entsprechend umgesetzt. Während Trump jetzt diese Sanktionen als Sekundärsanktionen für, also jedes Land, das mit dem Iran Handel treibt, wird von den USA sanktioniert. Wie das funktionieren soll, ist mir praktisch auch ein bisschen schleierhaft, und gleichzeitig eskaliert Trump ja wieder die auch die Konflikte mit früheren Partnern der USA, also gerade jetzt mit Kanada neue Zölle. Das heißt, niemand außerhalb der USA und außerhalb dieser Regierung, denke ich, wird ein besonders großes Interesse haben, da jetzt auf diesen Zug aufzuspringen.
Gut, ich meine, das kennt man ja immer, wenn Trump von irgendwas ablenken will, was ihm gerade peinlich ist, kommt er halt, kramt er halt wieder Grönland hervor oder Kanada jetzt in dem Fall, oder, also das sind halt diese üblichen Ablenkungsmanöver, die man ja jetzt schon kennen sollte. Aber nochmal die Frage, also mir ist nach wie vor nicht klar, worauf zielen die eigentlich ab, die Sanktionen? Also was soll damit erreicht werden? Soll der Iran zurück an den Verhandlungstisch gebracht werden, auf das man dann ein Abkommen schließt, an das sich sowieso wieder niemand hält? Oder, also was ist das Ziel? Was müssten die Iraner tun? Was müsste geschehen, damit diese Sanktionen sozusagen als erfolgreich bewertet und zu Ende gebracht werden könnten?
Du stellst eine gute Frage. Ich weiß es konkret auch nicht. Also ist es hier nichts wirklich formuliert. Aber ich denke, ja, letztlich, da das Ziel eines Sturz des Regimes schon vor Monaten vom Tisch ist, kann es sich nur um eine Verhandlungslösung handeln, die dann wieder entlang der Linien dieses komischen Memorandum of Understandings laufen würde, das vor ein paar Monaten ja unterzeichnet worden ist und eigentlich ein Sieg des Iran gewesen ist auf ganzer Linie. Also die einzige Erklärung, die noch kommen ist, wir wollen nicht, dass der Iran ein nukleares Programm hat. Aber sehr viel mehr habe ich in den letzten Tagen und Wochen jetzt auch strategisch nicht mehr gehört. Inzwischen ist ja eigentlich sozusagen eine Folge des Krieges, nämlich die Schließung der Straße von Hormus zu einem primären Kriegsziel geworden, also die Öffnung der Straße von Hormus, die bis Ende Februar offen war. Das heißt, ganz klar hat letztens auch G.D. Vance gesagt, unser erstes Ziel ist, dass die Straße von Hormus offen ist. Also die Straße von Hormus war im Februar noch offen. Das heißt, wir sehen im Prinzip, was wir die ganze Zeit sehen. Es gibt keine Strategie, das sind taktische Ad-hoc-Entscheidungen in einer Situation, in der langsam weltweit und auch in den USA immer mehr Menschen und Analysten und Politiker zu dem schlimmen Schluss kommen, die USA haben diesen Krieg verloren und stehen auch unter, also die Regierung steht unter einem enormen Druck, weil im November Wahlen stattfinden und mit den hohen Benzinpreisen und so weiter die Republikaner da nicht auf eine besonders gute Startposition für diese Wahlen haben.
Ja, und wenn Wirtschaftssanktionen irgendwas erreichen können, dann immer ja nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Das heißt, wenn wirklich die Midterm-Elections sozusagen ein Ultimatum oder eine Frist wären, dann ist ja schon jetzt absehbar, dass bis dahin genau gar nichts passieren wird an Effekten.
Ja, plus natürlich, ja. Sorry, dass ich unterbreche, also der Iran und Russland sind Länder, die jetzt sehr lange schon unter Sanktionsregime existieren und natürlich unglaublich viele Mittel und Wege gefunden haben, die zu umgehen. Also der Iran ist ein Könner in Umgehung von Wirtschaftssanktionen. Schmuggel, Falschdeklarierung von Gütern. Der Iran hat diese enorm langen Landgrenzen zu Pakistan, der Türkei, Iran, über die alles Mögliche geschmuggelt wird, teilweise mit Zustimmung der Nachbarregierung, teilweise ohne. Also die Frage, ob dem Iran solche Sanktionen jetzt in irgendeiner Weise in die Knie zwingen, sollte man wirklich mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen und eher es als den Versuch werten, nachdem die militärische Vorgehensweise gescheitert ist, da irgendwie noch sein Gesicht zu wahren, weil jetzt zu erklären, wir ziehen uns komplett aus diesem Konflikt raus, wäre auch kein, würde, würde, wäre, wäre weltpolitisch eine Katastrophe und ginge natürlich auch von der, sagen wir, psychologischen Konstitution von Trump nicht wirklich.
Ja gut, über Trumps Motivationen, es ist müßig, darüber zu spekulieren. Er macht ja auch zwischenzeitlich immer wieder Ankündigungen, die, glaube ich, nicht mal mehr in den USA von seinen engsten Mitstreitern ernst genommen werden. Also letzte Woche diese Erklärung, die Straße von Hormuz ist jetzt amerikanisches Territorium. Also niemand auf der gesamten Welt nimmt diese Ankündigung ernst. Aber naja, also zur erratischen Politik der USA gehört ja auch, dass sie jetzt ohne vorherige Ankündigungen im Irak, im Nordirak, den Luftschutzschirm sozusagen über der kurdischen Regionalregierung von einem Tag auf den anderen praktisch zurückgezogen haben. Lass uns ein bisschen über den Irak sprechen. Was bedeutet dieser Abzug der Luftverteidigung der Amerikaner über dem Nordirak?
Ziemlich Katastrophe, weil, wie gesagt, irakisch-Kurdistan hatte keine eigene Luftverteidigung und war abhängig von der amerikanischen, die jetzt nicht für irakisch-Kurdistan existiert hat, aber für die Truppen, die dort stationiert waren im Rahmen der Anti-IS-Koalition. Es gibt ja dieses Abkommen zwischen der irakischen Regierung, der amerikanischen Regierung, eigentlich bis zum Ende September alle Truppen abzuziehen. Allerdings unter der Bedingung, dass dann die außerhalb der regulären Armee aktiven Milizen, die vor allen Dingen schiitische Milizen sind, unter iranischem mehr oder weniger Kommando, sich auflösen, ihre Waffen abgeben oder in die Armee integrieren. Das heißt, das ist eine wichtige Entwicklung innerhalb des Irak. Ohne in irgendeiner Weise irgendwen groß zu informieren, haben die Amerikaner vor 2 Wochen ihre Drohnen- und Raketenabwehrsysteme aus irakisch-Kurdistan abgezogen und damit irakisch-Kurdistan völlig anfällig gemacht für Angriffe aus dem Iran und seitens dieser Milizen. Was die auch sofort ausgenutzt haben, der Iran und erstmal die Präsidentenpalast oder wie man das nennen will, von der wichtigen Familie Barzani angegriffen, die den Premierminister und den Ministerpräsidenten stellen, um klarzumachen, ihr seid jetzt sozusagen vulnerable. Das heißt, wir können euch jederzeit angreifen, ihr könnt nichts mehr machen. So. Zeitgleich ganz zentral wichtige von diesen Milizen erklärt, dass sie sich nicht entwaffnen werden, dass sie diese Deadline des Ende September nicht einhalten, außer und dann eine Fülle von Forderungen, unerfüllbaren Forderungen gestellt. Das heißt, dieser ganze Prozess, auf den der neue Premierminister Saidi wirklich extrem hingearbeitet hat, also Bekämpfung von Korruption im Irak und Eliminierung dieser bewaffneten Kräfte, die außerhalb staatlicher Strukturen stehen, aufzulösen, ist jetzt auch mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Und im Irak, wo man sehr, sehr positiv über diese Entwicklung gewesen ist, weil diese ganzen Milizen, ähnlich wie im Jemen oder im Libanon, ein Riesenproblem darstellen, fürchtet man jetzt sogar, dass es, wenn die Situation sich nicht ändert, so eine Art Bürgerkrieg kommen könnte, wo eben dann reguläre Armee gegen Milizen kämpft, wenn die Regierung diese Entwaffnung wirklich durchziehen will. Und zugleich ist natürlich die Position der kurdischen Regionalregierung in dieser ganzen im Irak dadurch geschwächt, dass sie sich nicht selbstständig mehr verteidigen könnte oder kann gegen massive Drohnen- oder Raketenangriffe, wahlweise seitens der Milizen oder des Iran.
Aber hat die offizielle irakische Regierung da irgendwelche nennenswerte Unterstützung? Also warum sollten sie diesen Konflikt jetzt riskieren, wenn jetzt beispielsweise die Amerikaner sich da nicht sonderlich interessiert mehr zeigen und die Iraner sind sowieso dagegen. Also gibt es da irgendwie nennenswerte Unterstützung auf internationaler Seite?
Ja, also ich denke, die allgemeine Stimmung im Irak ist wirklich, dass man jetzt seine Souveränität zurückhaben will, eine staatlich kontrollierte Armee, Polizei, diese letztlich außerhalb, so halb bezahlten, aber doch außerhalb der Kontrolle des Staates stehenden Milizen endlich auflösen. Dagegen gab es schon immer auch sehr viele Proteste im Zentral- und Südirak, zum Beispiel 2019, die erst durch Corona unterbrochen wurden. Auch in Kurdistan hat man natürlich da ein immenses Interesse. Und insgesamt ist die offizielle Linie des Irak, man ist neutral in diesen Konflikten. Natürlich unterhält man weiter gute Beziehungen zum Iran, das muss man. Man unterhält auch weiter gute Kontakte zu den USA. Aber man möchte nicht irgendwie zu einer Art von Vasall des Iran werden und man möchte vor allen Dingen diese parastaatlichen Strukturen weghaben. Und ich denke, das hat eine relativ breite Unterstützung in allen Teilen der irakischen Bevölkerung. Sonst könnte der irakische Premierminister diese Politik momentan auch so nicht machen.
Es gab damals, wenn man sich zurückerinnert an die Art und Weise, wie die irakische Armee in Mosul gegen den IS agiert hat, gab es dann immer dieses Klischee, naja, sollte es wirklich zu einem beispielsweise Kampf zwischen diesen pro-iranischen Milizen und der irakischen Armee kommen, dann wird ein Teil der Armee weglaufen und der andere Teil wird überlaufen. Hat sich das seitdem geändert? Ist die Armee heute ein ernstzunehmender Faktor?
Also du erwähnst Mosul. Mosul war auch eben in der Geschichte der irakischen Armee so eine Art von Kipppunkt, weil die neu aufgestellten Eliteeinheiten, die damals wahnsinnig blutig gegen den IS gekämpft haben, um dann Mosul zu befreien, zum ersten Mal nicht konfessionell dominiert gewesen sind. Vorher, und das Saddam war die irakische Armee ja ganz, ganz stark sunnitisch geprägt. Also das ganze Offizierskorps waren in der Regel Sunniten. Nach dem Sturz von Saddam hat man das sozusagen eine schiitische Armee geschaffen, die dann mehr oder weniger als verlängerter Arm der schiitischen Parteien erschienen ist. Und seit dem Krieg gegen den IS, wo anfangs die irakische Armee ja kollabiert ist, die gab es ja irgendwann nicht mehr. Deshalb wurden ja auch diese Milizen überhaupt ins Leben gerufen, hat man schon eine Armee aufgebaut, die viel, viel repräsentativer für die Bevölkerungszusammensetzung des Irakes und die von vielen Leuten jetzt auch sozusagen als wirklich irakische Armee wahrgenommen wird. Und in der eben nicht mehr eine Bevölkerungsgruppe die anderen sozusagen dominiert, weil das gesamte Offizierskorps aus einer konfessionellen Gruppe stammt. Und dieser Wunsch, jetzt sozusagen wirklich irakische Institutionen zu haben und einen irakischen Staat und diese ganze Konfessionalisierung von sämtlichen Bereichen innerhalb des Staats und der Gesellschaft langsam zu überwinden, ist schon im Irak sehr stark. Demgegenüber steht natürlich, dass diese Milizen längst keine Milizen mehr sind. Da sind wichtige wirtschaftliche Akteure, die sind in Schmuggel involviert, die haben Gelder in Öl und andere Bereiche der Ökonomie investiert und sind halt wirklich ähnlich wie die Hisbollah im Libanon enorm wichtige Akteure, die jetzt in die staatlichen Strukturen einzubinden eine unglaubliche Herausforderung ist, die natürlich ohne Unterstützung der USA sehr viel schwieriger wird. Weil, wie gesagt, das ist der Deal. Die Amerikaner ziehen aus dem Irak ab und dafür gliedern sich die Milizen ein. Nur wissen wir alle von dieser Sorte von Milizen, deren Ankündigungen oder ist immer äußerst geringes Vertrauen zu schenken. Und mit dem Abzug der Amerikaner wird der irakischen Armee auch fehlen, was sie bisher immer tun konnte, nämlich zu versuchen, so eine Art von Balance zwischen Iran und den USA aufrechtzuerhalten. Also momentan, ich würde sagen, die Stimmung war relativ positiv über dieses Abkommen. Vor 3 Monaten noch. Momentan fängt das an zu kippen und Leute haben Angst, dass es wirklich in ein neues Chaos führen kann.
Chaos ist ein gutes Stichwort. Zur allgemeinen chaotischen Situation im Nahen Osten gehört ja auch, dass praktisch jeden Tag neue Bündnisse und neue Allianzen verkündet werden. Eine dieser neuen Ankündigungen ist jetzt wieder mal geschehen. In Mekka ist ein gemeinsames Verteidigungsbündnis, militärisches Bündnis unterzeichnet worden zwischen Pakistan, Saudi-Arabien und der Türkei. Dieses Bündnis enthält so einen Artikel, der im Prinzip dem berühmten Artikel 5 der NATO nachempfunden ist, also dass ein Angriff auf eines der Mitglieder als Angriff auf alle bewertet wird. Ist das ein ernstzunehmendes Bündnis oder geht es da hauptsächlich um die politische Aussage gegenüber, ja, wem gegenüber eigentlich, gegenüber den USA?
Ich denke, es ist beides. Also auf der einen Seite nehmen nicht nur wir, sondern letztlich alle wahr, dass die USA als hegemonial Macht sehr, sehr stark schwächelt und in keinster Weise mehr die Rolle erfüllt, die sie früher erfüllt hat. Also fängt man an, relativ panisch und schnell zu versuchen, sich neu zu organisieren und auf diese sehr, sehr schnellen Entwicklungen zu reagieren. Und ich denke, dieses Bündnis oder Verteidigungsbündnis, wie man das nennen mag, ist eine Reaktion auf die Schwäche der USA einerseits. Es ist auf der anderen Seite der Versuch, Druck auszuüben, auch auf die USA, die ja vorher die Strategie gefahren hat, über Abraham Accords, Einbindung von Israel und Saudi-Arabien sozusagen, eine neue Sicherheitsarchitektur und auch wirtschaftliche Architektur im Nahen Osten zu schaffen. Das scheint momentan hochgradig in Frage zu stehen. Militärisch waren die USA nicht in der Lage, ihre engen Verbündeten wirklich zu schützen, wie Bahrain oder Saudi-Arabien oder die Emirate. Und so entstehen jetzt diese, sagen wir mal, Bündnisse, die einerseits ganz klar gegen den Iran gerichtet sind. Das ist vom Selbstverständnis ein sunnitisches Verteidigungsbündnis, das aus sehr, sehr bevölkerungsreichen Ländern besteht, wie Pakistan mit einer starken Infanteriearmee, aus einem Land wie Saudi-Arabien, das über das Geld verfügt, aber nicht sozusagen die Manpower, und einer NATO-Armee in der Türkei, die eine der größten NATO-Armeen überhaupt ist und sehr, sehr hochgerüstet ist, auch gerade was so Drohnentechnologie und so weiter anbelangt. Und das ist ganz sicher auch der Versuch, sich auf die Zukunft neu zu orientieren, wobei Saudi-Arabien da momentan, denke ich, am allerstärksten sozusagen auf zwei Hochzeiten tanzt. Also für Saudi-Arabien ist einerseits, gibt es die Perspektive, immer noch Abraham Accords, Kooperation mit den USA und Israel auf der einen Seite, und sollte das nicht funktionieren, sozusagen switcht man zu diesem Bündnis mit Pakistan und der Türkei, was ja aus saudischer Sicht durchaus attraktiv ist. Es gibt Atombomben, es gibt in Pakistan, es gibt ein sehr, sehr hochentwickeltes Drohnenprogramm in der Türkei. Was den Saudis fehlt, ist eine große Infanterie. Das stellt sowohl die Türkei wie Pakistan als auch Ägypten. Das heißt, dass könnte durchaus eine attraktive Alternative zu der bisherigen sozusagen amerikanischen Ordnung in Anführungsstrichen sein, die den Nahen Osten dominiert hat.
Könnte es sein, wenn dieses Verteidigungsbündnis mehr wert sein sollte als das Papier, auf dem es steht, aber daran habe ich zumindest doch große Zweifel. Also es war ja auch so, unmittelbar nachdem dieser Pakt verkündet wurde, haben ja die Houthis und der Iran wieder versucht, Saudi-Arabien anzugreifen mit Drohnen und Raketen. Und weder die Türkei noch Pakistan haben da irgendwie einen Finger gerührt, obwohl das natürlich der klassische Fall eines Angriffs auf eines der Mitgliedsländer dieses Paktes war. Umgekehrt ist ja genauso unvorstellbar, dass Saudi-Arabien gegen Indien in den Krieg ziehen wird, wenn es da wieder mal zu einem Konflikt mit Pakistan kommt. Ja. Also nimmt das irgendjemand ernst, diesen militärischen Ankündigung?
Ist der Nahe Osten. Und zweitens, was ich vorhin sagte, momentan sind Leute in Panik. Man spürt eine alte, ich mag diesen Begriff Ordnung immer nicht, weil das war keine Ordnung, aber eine alte Ordnung bricht gerade zusammen und nichts Neues ist am Horizont. Also versucht man, sich neu zu positionieren. Und das ist so einer dieser Schritte. Deshalb dachte ich, es ist halb. Es ist halb eine Drohkulisse Richtung Washington. Wenn ihr jetzt nicht liefert, machen wir etwas anderes. Und es ist der Versuch auszuloten, wie können wir eigentlich in diesem Nahen Osten irgendetwas ohne die USA machen, wenn der Iran weiterhin als islamische Republik unter Kontrolle von eher noch radikaleren Elementen als vor 6 Monaten, als Unruhestifter und so weiter, diesen Konflikt überleben wird. So schätze ich das erstmal ein. Und dann versprechen sich natürlich jeder eigene einzelne Akteur davon was. Also Erdogan, die Türkei will ganz massiv zu der zentralen Hegemonial, eine zentrale Hegemonialrolle im Nahen Osten einnehmen, woran sie momentan auch an sehr vielen verschiedenen Fronten arbeitet. Das einzig vielleicht Positive, was es in letzter Zeit an Entwicklung gibt, ist der doch voranschreitende, sagen wir, Friedensprozess mit der PKK, wo jetzt auch das türkische Parlament die entsprechenden Gesetze erlassen hat. Es ist die Integration der kurdischen SDF-Einheiten in die syrische Armee. Und das alles ist ja, funktioniert ja nur, weil die Türkei da sozusagen im Hintergrund agiert und Druck ausübt. Und damit würde für die Türkei einer ihrer größten Konflikte wegfallen oder geschwächt werden und Syrien noch stärker sozusagen in ihren Orbit kommen. Was wir ja momentan auch sehen, wo die Israelis präventiv eine Airbase in Nordsyrien bombardiert haben, weil da türkische Radaranlagen und Jets stationiert werden sollten. Und dann, und zugleich ist die Türkei nicht in diese ganzen Konflikte direkt involviert. Das heißt, sie spielt auch noch mit ihren extrem guten Kontakten nach Washington mit der Idee, wir werden da jetzt eine einflussreiche Macht. Und hat, die Türkei hat mit Pakistan keine territorialen oder irgendwelche Konflikte und letztlich auch mit Saudi-Arabien und Ägypten früher ideologische Konflikte, aber keine territorialen Konflikte. Und ich vermute mal, das sind so Kalküle, die da eine Rolle spielen. Dass das am Ende nicht funktioniert, weil der Nahe Osten immer darunter gelitten hat, dass verschiedene nicht stark genug Staaten gegeneinander versucht haben, die Hegemonialmacht zu werden. Also mal der Iran, mal die Türkei, mal Ägypten, mal die Saudis. Das ist ja eine Geschichte, die ist nicht neu und hat immer wieder sehr schnell zu neuen Konflikten geführt.
Zumindest bei zwei Ländern dieses neuen Bündnisses war in den letzten Wochen zu bemerken, dass doch die vor allem israelfeindliche Rhetorik enorm hochgefahren wurde, nämlich einerseits auf der Seite der Türkei. Da ist plötzlich wieder von Jerusalem die Rede, dass man zurückerobern wird und ähnliche Fantasien. Und andererseits in Pakistan, wo auch aus hochrangigen politischen Kreisen zu vernehmen war, die Israel sei die größte Bedrohung für die Muslime weltweit und alle islamischen Staaten müssen sich gegen Israel verbünden und so weiter und so fort. Erleben wir ein Comeback der eigentlich jetzt ja endlich für tot geglaubten anti-israelischen Rhetorik auf internationaler Bühne im Nahen Osten?
Gut, ich meine, das ist natürlich auch Teil davon, dass dieses Abraham-Accord-Modell momentan nicht besonders attraktiv ist. Weil wir festgestellt haben, diese Länder haben ihre, nicht unbedingt die Türkei, aber die anderen Länder haben ihre Rhetorik ein bisschen runtergefahren. Ne? Im Falle von Pakistan ist es natürlich ganz klar, ein Großteil auch der Konflikt mit Indien. Indien hat sehr gute Beziehungen zu Israel. Auf dieses Verteidigungsbündnis hat jetzt Indien auch sehr, sehr radikal reagiert und sofort gesagt, wir lassen das nicht zu, das und so weiter und so fort. Also die Inder haben da sehr, sehr, sehr ausgesprochen festgestellt, was sie von diesem sogenannten Verteidigungsbündnis halten. Auf der anderen Seite ist natürlich diese weltweite Bewegung von Anti-Zionismus, Antisemitismus, die ja überall festzustellen ist, auch für Länder, die das seit Jahrzehnten betrieben haben, hochgradig attraktiv, um sich da wieder in Stellung zu bringen. Im Falle der Türkei sehen wir, geht es da auch um ganz konkret zum Beispiel die Frage, wer hat welchen Einfluss in Syrien? Ja, das hat die Bombardierung dieses Flughafens sehr deutlich gezeigt. Und dazu kommt, dass natürlich diese ganzen Akteure auch sehen, dass momentan Israel eher schwach wirkt. In einer Region, wo Stärke und Schwäche die größte Rolle spielen. Das heißt, vor noch einem Jahr oder anderthalb Jahren wirkte das Bündnis zwischen den USA und Israel als sehr robust, wirkten die Vorgehensweise Israelis gegen die Hisbollah, da hat man sich eher zurückgehalten. Die Politik Israels momentan, sowohl gegenüber dem Iran wie Hisbollah wie Gaza, wo ja kein einziges Problem auch nur in Ansätzen gelöst ist, anstehende Wahlen bei der Frage, wer gewinnt die, machen jetzt eher sozusagen den Eindruck, dass Israel wesentlich schwächer ist, als es vorher noch gewesen ist. Und das erleichtert Ländern wie Pakistan oder der Türkei unter Erdogan, die ja eh die ganze Zeit auf diesem Anti-Israel-Ticket surfen, ihre Rhetorik hochzufahren.
Zoomen wir noch einmal ein bisschen hinaus. Eine der Prognosen, oder sagen wir es anders, wie der Iran-Krieg losgegangen ist, gab es ja die düstersten Prognosen, was das für verheerende wirtschaftliche Wirkungen zeitigen könnte, von Ölpreisen bis sonst wohin. Nun stellt man fest, bis jetzt halten sich die wirtschaftlichen Konsequenzen dem ersten Anschein nach zumindest einigermaßen in Grenzen. Der Ölpreis ist lang nicht so explodiert, wie man das befürchtet hat teilweise, und gab auch immer wieder Phasen, in denen er wieder nachgelassen hat. Und also insgesamt scheint der ökonomische Impact dieses Krieges geringer ausgefallen zu sein, als man das befürchten musste. Ist das eine voreilige Bilanz, und kommt das dicke Ende erst noch, oder ist das tatsächlich glimpflicher verlaufen?
Na gut, man muss da vielleicht drei Sachen zu sagen. Erstens, als kleiner Erfolg der USA müsste man feststellen, dass es offensichtlich momentan Wege gibt mit ausgeschalteten Transpondern und unter Schutz der US Navy und US Air Force an der omanischen Küste vorbei, doch mehr Öltanker aus dem Golf von Hormuz hinausfahren zu lassen, als das vor zwei Monaten der Fall war. Das heißt, dem Iran gelingt es nicht mehr, seine Blockade so aufrechtzuerhalten, wie er das gerne würde. Das ist in den letzten, so. Das heißt, mehr Öl kommt aus dem Golf von Hormuz als früher. Das ist, hat natürlich auch Auswirkungen jetzt darauf, dass der Ölpreis nicht extrem weiter hochgeht. Wenn wir über die wirtschaftlichen Konsequenzen reden, müssen wir, denke ich, sehr stark trennen zwischen den Konsequenzen, die für Europa und die USA haben, wo einerseits man noch relativ gut an gewisse Sachen abfedern kann, wo größere Kaufkraft da ist und wo vermutlich die Folgen noch als die ein bisschen hinausgezögert werden können in anderen Ländern. Also des sogenannten globalen Südens, wo die Folgen dieses Krieges jetzt schon ganz enorm spürbar sind. Also desto ärmer Leute sind, desto härter treffen sie hohe Ölpreise, hohe Lebensmittelpreise. Und momentan, selbst JP Morgan hat vor 2027 gewarnt und gesagt, es gibt da sozusagen eine verheerende Kombination von verschiedenen Ursachen, die zu einer globalen Nahrungsmittelkrise führen könnten. Das ist einerseits Klima, also der extrem heiße dürre Sommer, der El Niño, der jetzt kommt und nochmal die Südhalbkugel massiv treffen wird, die Export Beschränkung von Weizen aus Ukraine und Russland und die hohen Ölpreise plus die extrem hohen Düngerpreise, weil sehr viel Dünger einfach aus Katar und diesen Ländern kommt. Das heißt, wenn sich sehr schnell nichts ändert, könnte das zu einer Situation ähnlich wie 2011 führen, wo Grundnahrungsmittelpreise in bevölkerungsreichen, armen Ländern plötzlich sehr stark ansteigen. Und das ist immer eine der sozusagen Hauptursachen für Aufstände, Massendemonstrationen, Unruhen. Ne? Also wenn wir 2011, arabischer Frühling, hatte ganz viele Ursachen, aber eine Ursache waren einfach die steigenden Grundnahrungsmittelpreise und die steigenden Brotpreise. Das heißt, wenn wir im doch noch recht reichen Europa sagen, okay, also der Liter Benzin kostet ja immer nur noch 2 Euro oder 2,20 Euro, ist das eine Sache. Was das für Auswirkungen im subsaharischen Afrika oder in Indien oder in Bangladesch hat, ist eine ganz andere.
Ich denke, mit diesem wenig optimistischen Ausblick können wir es für heute auch zu Ende bringen, unser Gespräch. Thomas, ich danke dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir werden uns sicher in ein paar Wochen wieder unterhalten, aber fürs erste Mal schöne Zeit noch in Frankreich.
Jo, danke schön. Werde ich jetzt haben, ne? Euch noch einen schönen Nachmittag in Wien.
Und an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, wie immer an dieser Stelle die Bitte, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat oder Sie unsere Videos mögen, dann schenken Sie uns einen Daumen hoch oder ein Like. Kommentieren Sie in den Kommentarspalten unter diesem Video, und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Und ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.